Kennt ihr den Bibelvers im Hebräerbrief? Da steht, das gehörte Wort nützte ihnen nichts, weil, ergänzt bitte, wer ergänzt das mal? Das gehörte Wort nützte jenen nichts, weil, wer an einem der letzten Gottesdienste in der FCG Zwickau war, kann den Satz ergänzen. Weil es sich nicht mit Glauben verband. Und so ist das mit dem, wie wir Gottes Wort aufnehmen. Es nützt uns insofern was, dass wir dem vertrauen, dass wir dem glauben und sagen, okay Herr, es ist dein Wort. Und auch was wir hier im E-Kurs lehren, prüft das, ob das im Wort Gottes so steht. Und wenn ja, dann lass das mit Glauben verbinden. Verbindet das mit Glauben. Wir machen das nicht, damit wir unser Wissen anreichern. Wir machen das nicht, damit wir noch ein bisschen mehr über etwas Bescheid wissen, sondern der Heilige Geist möchte, dass mehr von ihm in uns Gestalt annimmt. Mehr von seinem Wort in unserem Lebensalltag Tatsache ist. Das ist der ganze Sinn vom Predigen und vom Bibellesen. Ich mache euch Mut. Guckt mal in einer ruhigen Minute, nicht im Fernseher, sondern in die Aufzeichnung vom letzten E-Kurs. Und sag Jesus, erinnere mich mal dran, was du mir da wichtig gemacht hast. Jetzt eine Frage, die ist mir jetzt so während der Anbetungszeit gekommen. So beim Sprachensingen. Wir hatten ja das vorletzte Thema war die Taufe im Heiligen Geist. Ne? Jetzt muss ich mal fragen, wer von euch weiß sicher, dass er im Heiligen Geist getauft ist? Hebt mal klar und deutlich richtig hoch die Hand. Okay. Meine Einladung an euch, die euch da noch nicht sicher seid. Wart ihr zu dem entsprechenden E-Kursabend da? Weil wir ja insgesamt im Intensivkurs uns um das Thema bewegen, wie möchte denn Gott, dass seine Gemeinde lebt? Das ist das gesamte Thema über den gesamten E-Kurs. Und wir haben angefangen mit den Grundlagen dafür. Wie wird man denn zu einer Person, die Teil einer Gemeinde sein kann? Und im Wort Gottes ist das eindeutig, man wird zu einer Person, die ein Teil einer Gemeinde sein kann, indem man von Neuem geboren wird. Es gibt keinen anderen Weg in die Gemeinde hinein, als von Neuem geboren zu werden. Deswegen ist die Taufe im Heiligen Geist ein Bestandteil von den Grundlagen, die dazu gehören, dass man zu einer Gemeinde gehören kann. Wir müssen jetzt mal außen vor lassen, was es alles gibt und was alles getan wird. Wir müssen uns wirklich das auch beiseite schieben in unseren Gedanken, sondern uns allein auf das Wort Gottes konzentrieren und von daher hören und empfangen, wie Gott eine Gemeinde gründet und wachsen lässt und entstehen lässt. Also die Taufe im Heiligen Geist ist ein Grundlagenbestandteil für jemand, der zu einer Gemeinde gehört. Also ich mache euch Mut, kommt auf uns zu, dass wir um den Empfang des Heiligen Geistes beten. Ohne Heiligen Geist ist die neue Geburt nicht vollständig. Ohne eine vollständige neue Geburt kann man nicht Teil einer Gemeinde sein. So simpel ist das. Und es ist jetzt schon angeklungen. Unser Abend dreht sich heute darum, einen kleinen Teil von dem im Wort Gottes zu erforschen, was es heißt, Gemeinde sein. Wir nehmen echt nur ein kleines Segment heute Abend raus, weil das Wort Gottes voll ist von Lehre, von Anleitung, wie Jesus seine Gemeinde bauen will. Und so die Hauptaussage, die ich auf dem Herzen habe für heute Abend ist, würde ich so zusammenfassen. Die Gemeinde ist ein Katalysator für Herzensveränderung. Das wird sich, denke ich, im Laufe des Abends noch deutlicher herausbilden, was damit gemeint ist. Gemeinde sein, Gemeinschaft sein, Jesus als Haupt, die Gemeinde sein Leib, wir seine Glieder, wir Glieder untereinander. Das ist ein gesamter Komplex, ein Kunstwerk, was nur übernatürlich funktionieren kann. Deswegen geht es nicht, dass jemand Teil einer Gemeinde ist, der nicht von Neuem geboren ist. Gemeinde ist kein Club, kein Verein von keine Interessengemeinschaft, keine Gemeinschaft, die auf einem gemeinsamen Hobby oder gemeinsamer Lebensphilosophie aufbaut, sondern Gemeinde besteht aus Menschen, die aus Jesus von Neuem geboren sind. Das ist die absolute Basis für Gemeinde sein. Alles andere, was sich Gemeinde nennt, ist nicht Gemeinde. Und alles, was in einer Art Gemeinschaft leben kann und vielleicht sogar auch noch über die Bibel viel Bescheid wissen kann und ein religiöses Leben führen kann, ohne die Abhängigkeit von Jesus selbst, ist nicht Gemeinde. Denn wie kann ein Leib Leib sein, wie kann ein Körper Körper sein, ohne die absolute Abhängigkeit vom Kopf, vom Haupt? Haupt ab vom Körper, Körper ist tot. Das heißt, alles, was sich Gemeinde nennt und nicht lebendig mit dem Haupt tatsächlich verbunden ist, ist ein totes Werk, ist nicht Gemeinde. Ein Amen dazu. Amen. Weil wir bejahen das, weil wir es ja am Wort sehen. Und im Leben sind wir schnell geneigt, das anders zu sehen. Sind wir schnell geneigt, Menschen, die auch auf irgendeine Art und Weise sich nach dem Namen Gottes zu nennen, dass wir das meinen, das könnte auch Gemeinde sein. Aber lass uns das angucken aus Gottes Wort. Die Basis zum Gemeindesein ist von Neuem geboren sein. Lass uns doch mal in Apostelgeschichte 2 gehen. Dieser Text kommt ja in unserem Intensivkurs schon häufiger vor. Und das macht nichts. Umso häufiger wir damit zu tun haben, umso mehr festigt der Heilige Geist dieses Wort in uns. Apostelgeschichte 2, Vers 37 bis 47, die 10 Verse. Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln: Was sollen wir tun, ihr Brüder? Petrus aber sprach zu ihnen: Tut Buße, und jeder von euch lasse sich taufen, auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Also diese drei Bestandteile der neuen Geburt. Tut Buße, lasst euch taufen und empfangt den Heiligen Geist. Die Basics, um überhaupt zu einem Teil von Gemeinde zu sein. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die in der Ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, hinzurufen wird. Und mit vielen anderen Worten legte er Zeugnis ab und ermahnte sie und sagte: Lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen. Und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Wozu? Wohin zu wurden die 3000 Seelen getan? Zu den 120, die gemeinsam auf den Empfang des Heiligen Geistes gewartet haben. Die dann im Obergemach gewartet haben. Und das war der Beginn von Gemeinde. Sie wurden zu den Jüngern Jesu dazugetan. Diese 3000. 3000? An einem Tag. Also, wodurch wurden sie hinzugetan? Indem sie Buße getan haben, indem sie sich taufen lassen haben und indem sie den Heiligen Geist empfangen haben. Das und allein das ist der Weg, wie Menschen zu einer Gemeinde hinzufügt. Jeder, der auf einer anderen Art und Weise zu einer Gemeinde kommen möchte, ist kein Glied am Leib Jesu. Wir müssen richtig ganz tief in uns den Gedanken ausrotten, dass Gemeinde etwas sein kann, wo wir nach menschlichem Gutdünken bestimmen können, wer dazugehört. Das müssen wir ganz tief in uns ausrotten. Gott bestimmt, wer zu seinem Leib gehört. Jesus hat einen Leib, der ist heilig, und es gibt eine Grundbedingung, zu seinem Leib zu gehören. Und das ist, dass wir von Neuem geboren sind. So wie es hier im Neuen Testament im Wort Gottes steht. Und jetzt geht es weiter im Vers 42. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel. Das war unser letztes Thema. Die Bedeutung von Gottes Wort in unserem Leben. Und jetzt kommt das heutige Thema. Und in der Gemeinschaft. Im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Es kam aber über jede Seele Furcht und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle gläubig gewordenen aber waren beisammen und hatten alles gemeinsam. Und sie verkauften die Güter und die Habe und verteilten sie an alle, je nachdem einer bedürftig war. Täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachen zu Hause das Brot, nahmen Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens, lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet werden sollten. Sein Konzentrat über das Bild Gottes von einer neutestamentlichen Gemeinde, über den Beginn und über die wesentlichen Grundpfeiler vom Gemeindeleben. Ich möchte mit euch nochmal einen Ausflug machen zum 1. Mose. Es gibt immer nebenbei ein kleines Bibeltraining. 1. Mose, Kapitel 2, Vers 18. 1. Mose, Kapitel 2, Vers 18. Da steht: Und Gott, der Herr, sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Kennen wir, ne? Ich glaube nicht, dass jemand unter uns hier ist, der diesen Vers zum allerersten Mal in seinem Leben gehört hat. Und Gott, der Herr, sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Ich habe das deswegen mit reingenommen, damit wir verstehen, dass es einen Plan Gottes gibt für Gemeinde. Dieser Plan Gottes, dass er seinem Sohn Jesus eine Braut bereitet, ist von Anfang an im Wort Gottes verankert. Es ist mir wichtig, dass wir irgendwie eine Idee davon kriegen, dass Gemeinde sein nicht eine Option ist, ob wir das wollen oder nicht, sondern dass es Gottes tiefste Sehnsucht ist, dass sein Sohn eine Braut bekommt. Und hier steht es zunächst natürlich, dass Gott eine Frau erschaffen hat und die Unvollkommenheit des Mannes ergänzt wird durch die Erschaffung der Frau an sich. Aber wie so vieles in diesem ersten Kapitel der Bibel, ist es auch ein prophetisches Bild. Und es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Lass uns jetzt mal schnell zu Epheser 5 umschlagen. Epheser 5, Vers 30. Auch ein Zitat aus diesen ersten Kapiteln von Gottes Wort. Deswegen wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß. Ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Hier offenbart der Heilige Geist, dass das Leben von Mann und Frau zusammen ein prophetisches Bild dafür ist, von dem Leben von Jesus mit seiner Gemeinde. Die Stellung, die die Gemeinde für Jesus hat, ist die, die eine Frau für ihren Ehemann hat. Diese tiefe innere Verbindung sucht der Herr mit seiner Gemeinde. Dafür schafft er sich Gemeinde. Wir haben alle unsere persönliche Beziehung mit Jesus, und die müssen wir bauen, die muss stabil sein. Aber darüber hinaus gibt es einen viel größeren Zusammenhang, in dem unser Leben steht. Das ist, dass wir eingebunden sind in den Leib unseres Herrn Jesus Christus. Und das hat Folgen für unser Leben. Und nicht jeder, der sich nach dem Namen Jesus nennt, ist deswegen Teil seines Leibes. Und ich glaube, es wird immer deutlicher, dass Gemeinde nicht unabhängig von Jesus, dem Haupt, existieren kann. Das geht gar nicht. All das, was Theologen an sehr viel Fachwissen aus dem Wort Gottes meinen zu nehmen, beziehungsweise mit welchem vermeintlichen Fachwissen Gottes Wort in Frage gestellt wird, das hat alles nichts mit dem Leib Jesu zu tun. Der Leib Jesu wird von ihm bestimmt, wie ein Körper vom Haupt bestimmt wird. Der Leib Jesu ist vom Haupt abhängig, wie ein Körper vom Haupt abhängig ist. Und das möchte ich gern weitergeben aus Gottes Wort. Jesus heiratet eine Braut, eine Körperschaft, die sich aus vielen Individuen zusammensetzt. Aus vielen Persönlichkeiten, aus vielen persönlichen, eigenen, individuellen Menschen. Aber Jesus betrachtet die Gesamtheit seiner Kinder, die ihm nachfolgen, als seinen Leib. Das ist das Wort Gottes. Und er betrachtet es in gleicher Weise auch als seine Braut, als die Frau, auf die er sich freut, zu heiraten. Das ist unsere Berufung und Bestimmung. Und wir gehen an dem Ding, dass Jesus uns heiratet, vorbei, wenn wir uns nicht von ihm in seine Gemeinde einbauen lassen. Lasst uns mal im Matthäus nachschlagen. Im Kapitel 16. Kapitel 16, ab Vers 16. Matthäus 16, ab Vers 16. Er aber spricht zu ihnen: Ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Simon Petrus aber antwortete und sprach: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Glückselig bist du, Simon Barjona, denn Fleisch und Blut haben es dir nicht geoffenbart, sondern mein Vater, der an den Himmeln ist. Aber auch ich sage dir, du bist Petrus, und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und des Totenreiches Pforten werden sie nicht überwältigen. Hier steht, des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Ein Kernvers im Universum. Jesus antwortete und sprach: Du bist Petrus, und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Ich glaube, dass hier im Hintergrund steht, auf diesem Felsen, auf dem Felsen der Offenbarung. Und dann steht dieses gewaltige Wort: Werde ich meine Gemeinde bauen. Werde ich meine Gemeinde bauen. Oder grammatikalisch umgestellt: Ich werde meine Gemeinde bauen, sagt Jesus. Ich werde meine Gemeinde bauen. 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 Versteht ihr? Das ist jedes Wort. Wenn man die Betonung verschiebt, hat jedes Wort eine gewaltige Aussage. Ich wiederhole das nochmal. Ich werde meine Gemeinde bauen, sagt Jesus. Ich werde meine Gemeinde bauen. Niemand sonst. Keine menschliche Idee. Keine Philosophie. Keine Theologie. Ich werde meine Gemeinde bauen, sagt Jesus. Ich selbst. Und dann ist diese gewaltige Verheißung dabei. Ich werde meine Gemeinde bauen. Das ist die Verheißung, auf deren Grundlage wir leben als Gemeinde. Ich werde meine Gemeinde bauen. Das Wort steht im Universum. Das steht so fest, wie dass Gott die Welt geschaffen hat. Dann sagt Jesus: Ich werde meine Gemeinde bauen. Und vor dem Hintergrund, dass Jesus sich eine Körperschaft vorbereitet, die er heiratet wie ein Mann seine Frau, vor diesem Hintergrund können wir das vielleicht jetzt besser verstehen, dass Jesus sagt: Ich werde meine Gemeinde bauen. Die Gemeinde gehört ihm. Die Gemeinde ist sein Besitz. Die Gemeinde ist sein Körper, wie unser Körper der Körper ist, der von unserem Haupt geleitet ist. Angeleitet ist halt. Ich werde meine Gemeinde bauen. Und dann sagt Jesus auch nicht: Ich werde mir meinen Haufen, Ansammlung von individualistischen Menschen bauen, sondern ich werde mir eine Gemeinde bauen. Und Gemeinde hat etwas, eine andere Übersetzungsmöglichkeit für Gemeinde generell im Neuen Testament ist Versammlung. Es gab mal zu früheren Zeiten eine Übersetzung, da wurde die Elberfelder Bibel übersetzt, immer dort, wo das Wort Gemeinde steht im Griechischen, was jetzt mit Gemeinde übersetzt ist, wurde mit Versammlung übersetzt. Daraus hat sich eine spezielle Richtung entwickelt, weil sie gesagt haben, alles, was Gemeinde genannt wird, ist nicht Gottes Wort, sondern Versammlung ist das richtige Wort. Aber wir müssen den Geist, den Sinn dessen verstehen. Man könnte sogar Kirche sagen, hat irgendwo auch mal so einen Ursprung von Gemeinde gehabt, vom Wortsinn her. Nur, dass unsere Großkirchen sich vom Wort Gottes entfernt haben. Deswegen gebrauchen wir das Wort nicht mehr für das, was Gottes Wort mit Gemeinde und Versammlung, Körperschaft, Gemeinschaft meint. Also Übersetzungsmöglichkeiten des griechischen Wortes vom Urtext her sind etwas größer als alleine das Wort Gemeinde. Und dass hier steht, dass auch möglich ist oder treffend wäre zu übersetzen: Gemeinde ist gleich Gemeinschaft, ist gleich Versammlung, ist gleich Herausgerufene. Das sind alles Bezeichnungen für das griechische Wort, was ich nicht sicher kenne, weil ich nicht griechisch gelernt habe. Ich weiß, dass das Wort Ekklesia für die Gemeinde verwendet wird im Griechischen, das habe ich gehört von Derek Prinz. Und das bedeutet so etwas wie die Herausgerufenen. Aber es bedeutet auch Versammlung, es bedeutet auch Zusammenkommen. Und am besten trifft es eine Körperschaft, die ihr Leben miteinander teilt. Ist, glaube ich, das, was Gemeinde am besten irgendwie charakterisiert. Und zwar die Körperschaft unseres Herrn Jesus. Also ist ein ganz wichtiger Grund, Lage für Gemeinde sein. Jesus, die Braut Jesu, sind nicht Individualisten, sondern eine Gemeinschaft, eine Körperschaft. Und an dieser Stelle beginnt es, dass es unserer menschlichen Natur an den Kragen geht. Solange wir als Individuen mit Jesus Gemeinschaft haben, bleiben Dinge in unserem Charakter unberührt. Aber ab dem Moment, wo der Anspruch an uns steht, dass wir in der Gemeinschaft mit Jesus untereinander in einer Körperschaft leben, in einer Gemeinschaft leben, die das Leben miteinander teilt, ab dem Moment geht es unserer alten Natur an den Kragen und die begehrt dagegen auf und die muss getötet werden, sonst gelingt Gemeindesein nicht. Lass uns nochmal zur Apostelgeschichte 2 gehen, in Vers 44. Alle gläubig gewordenen aber waren beisammen und hatten alles gemeinsam. Und sie verkauften die Güter und die Habe und verteilten sie an alle, je nachdem einer bedürftig war. Das fand statt, unmittelbar nachdem der Heilige Geist eine Gemeinde hat entstehen lassen. Alle gläubig gewordenen aber waren beisammen und hatten alles gemeinsam. Und sie verkauften die Güter und die Habe und verteilten sie an alle, je nachdem einer bedürftig war. Die Juden waren keine Leute, die nicht geschäftstüchtig gewesen wären und nicht hätten auch es zu etwas bringen können. Und viele von ihnen waren auch wohlhabende Menschen, die durch Fleiß, durch Klugheit sich ein Vermögen erarbeitet haben. Was wird sie wohl bewogen haben, das mit den Leuten zu teilen, die nichts hatten? Wenn hier steht, sie hatten alles gemeinsam, war das so. Jeder hat den Anspruch auf seinen individuellen Besitz aufgegeben. Und das ist eine Folge von etwas. Das ist nicht der Beginn, sondern das ist die Folge. Dieses Verhalten ist die Folge von etwas. Dieses Verhalten, was sie da gezeigt haben, ist die Folge einer tiefen Herzensveränderung. Und ich habe mir so einen Satz hingeschrieben, das war nicht so eine romantische Kommune, wo alle rein vom menschlichen Hobby her alle auf ein Level waren und alle Öko waren oder alle eine Art Hippie waren oder sowas. Lass uns das hier nochmal anschauen als Zeugnis einer tiefen Herzensveränderung, die Gott geschaffen hat. Und meine Meinung, was das für uns heißt, ist, dass wir einen guten Anfang machen, wenn wir in offenen Beziehungen untereinander leben. Bevor wir anfangen, unser Hab und Gut miteinander zu teilen und über solche Dinge nachzudenken, braucht es die Bereitschaft, dass wir unser Herz voreinander öffnen. Versteht ihr? Das, was wir hier lesen, ist die Folge davon, dass niemand sich vor dem anderen zurückgehalten hat. Dass alle in einer vertrauten Beziehung miteinander gelebt haben. Und das wiederum ist für uns Bedingung, um Gemeinde leben zu können, dass wir unsere Herzen voreinander öffnen. Das ist die Basic, das unterste Level, um Gemeinde sein zu können. In 2. Korinther 3, Vers 18 steht, wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an, und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Das ist eine Beschreibung von dem, wie Jesus möchte, dass in seinem Leib Beziehungen gelebt werden. Wir alle schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an. Das heißt, wir nehmen unsere Maske ab. Wir lassen den Bruder oder die Schwester so in unser Leben gucken, wie es ist. Das heißt, wir schauen mit aufgedecktem Angesicht. Das heißt, dass unser Schauspieltalent hängen wir an den Nagel, unsere Maske nehmen wir ab und schauen mit aufgedecktem Angesicht. Das heißt, da ist das zu sehen, was da ist. Und da ist auch das zu sehen, was nicht da ist. Und wir schauen in eine bestimmte Richtung, nämlich wir schauen die Herrlichkeit des Herrn an. Gemeinde ist immer für Jesus da. Der Leib ist für das Haupt da. So wie Jesus sich für den Leib hingegeben hat, um ihn überhaupt für sich zu erwerben, so ist der Leib für Jesus da. Die Bestimmung und die Berufung ist für die Gemeinde ist es, dass sie für Jesus da ist. Also wir schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an. Die Herrlichkeit des Herrn kommt nicht in eine Gemeinschaft, wenn Menschen ihr Angesicht nicht aufdecken oder nicht vom Heiligen Geist aufdecken lassen wollen. Das geschieht schrittweise, das geschieht nicht mit Gewalt. Der Heilige Geist wendet nie Gewalt an in dem, was er tut, aber er lädt dazu ein. Und je mehr wir das üben und praktizieren, dass wir unser Schauspieltalent verlernen und dass wir bereit sind, dass unsere Geschwister uns so sehen, wie wir sind. Je mehr wir in dieser Haltung unseren Herrn anbeten, desto mehr kommt von seiner Herrlichkeit in unsere Gemeinschaft. Und je weniger wir das tun, desto weniger kommt von seiner Herrlichkeit in unsere Gemeinschaft. Weil es das Wort Gottes so sagt. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Also, wir lesen in der Apostelgeschichte 2, sie hatten alles gemeinsam, sie haben ihr Hab und Gut miteinander geteilt. Auch ein Stück später steht nochmal, niemand behauptete, dass ihm sein Eigentum selbst gehört. Ich stell dir mal vor, jemand geht mit dem, was du gegeben hast, da kauft sich da was dafür, was du nie kaufen würdest, weil das Verschwendung wäre. Was dann? Solange der andere mit dem Geld genauso umgeht, wie du damit umgehen würdest, würde das, glaube ich, ganz gut funktionieren. Aber dass das passieren würde, ist eine absolute Illusion. Und diesen Preis haben sie bezahlt. Das haben sie in die Waagschale geworfen. Dass sie gesagt haben, das Risiko gehe ich ein. Mein Geld gehört nicht mehr mir. Mein Esel damals gehört nicht mehr mir. Heute, mein Auto gehört nicht mehr mir. Zum Beispiel. Oder was auch immer uns sehr lieb und wert ist. Und das ist ein strahlendes Zeugnis für eine tiefe Herzensveränderung, die der Heilige Geist geschaffen hat. Und wir können nicht mit dem Endstand zu einer Veränderung versuchen einzusteigen ins Gemeindeleben, sondern wir müssen mit dem Anfang anfangen. Und der Anfang ist es, dass wir unsere Herzen voreinander offenbar werden lassen. Dazu hat Gott Gemeinde gegeben. Und das ist der Preis, den es kostet, in Gemeinschaft, in echter Gemeinschaft zu leben. Es gibt auch etwas, was nur so aussieht wie Gemeinschaft. Es ist, man trifft sich und besucht gemeinsam eine Veranstaltung. Und das ist nicht Gemeinde sein. Gemeinsam eine Veranstaltung besuchen, zusammen den Herrn preisen, Gebete sprechen, Gottes Wort hören und wieder nach Hause gehen. Das ist nicht Gemeinde. Überhaupt gar nicht. Gemeinde ist, ich lasse meinen Bruder und meine Schwester mein Herz und mein Leben so sehen, wie es ist. Ich verberge nichts, ich bin offen. Wir schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so oder auf diese Art und Weise verwandelt in sein Ebenbild. Und ich glaube, da haben wir was zu tun. Das knabbert einfach an unserem Fleisch und das muss es. Weil wenn es das nicht tun würde, würden wir nicht Gemeinde sein und gleich recht nicht bleiben können. Manches fängt gut an, manche Gemeindestart ist sehr dynamisch, sehr kraftvoll, ist feurig, die Herrlichkeit Gottes ist da. Und nach 5 Jahren hört man davon nichts mehr. Das liegt daran, weil dieser Schritt nicht gegangen wurde, den eigenen Individualismus zu begraben und stattdessen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anzuschauen. Und ohne, dass unser Herz verändert wird, ist ein dauerhaftes Leben in Gemeinschaft unmöglich. Ohne, dass wir den Heiligen Geist erlauben, an unserem Herzen zu arbeiten, kann Gemeindebau nicht gelingen. Wenn wir das aber wiederum tun, dann kommt die Herrlichkeit des Herrn. Wenn man das einmal geschmeckt hat, dann nimmt man das gerne in Kauf, dass es den Tod für die eigene menschliche Natur bedeutet, dass wir in Gemeinde leben. Und ich möchte euch darauf Appetit machen, weil die Verheißungen Gottes hat er für seine Gemeinde gegeben. Ich möchte mit euch mal ein paar dieser Verheißungen oder Dinge anschauen. Geht mal mit mir bitte zu Offenbarung 19, Vers 6. Offenbarung 19, Vers 6 und die folgenden Verse. Und ich hörte etwas wie eine Stimme einer großen Volksmenge und wie ein Rauschen vieler Wasser und wie ein Rollen starker Donner, die sprachen: Halleluja, Denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat die Herrschaft angetreten. Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und sein Weib oder seine Frau hat sich bereit gemacht. Und ihr wurde gegeben, dass sie sich kleide in feine Leinwand, glänzend, rein. Denn die feine Leinwand sind die gerechten Taten der Heiligen. Also hier steht es, dieses gewaltige Fest am Ende der Zeit und am Anfang der neuen Zeit, was Jesus feiert, feiert er mit seiner Gemeinde, die auf diese Art und Weise Gemeinde ist, wie wir es im Wort Gottes lesen. Lasst uns gucken zu Offenbarung 21. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Hier ist dieser der Vergleich, die Gemeinde, die von Jesus gereinigt und schön gemacht worden ist, kommt von Gott aus dem Himmel. Und das ist das neue Jerusalem und die Gemeinde ist ein und dasselbe. Aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Den Vers brauchen wir dann nochmal. Lasst uns erstmal Offenbarung 22, Vers 17 anschauen. Da steht, und der Geist und die Braut sagen, komm. Und wer es hört, spreche, komm. Und wen dürstet, der komme. Wer da will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. Der Geist, der mit der Braut zusammen ist, lädt ein, komm. Und aus dieser Gemeinschaft vom Heiligen Geist mit der Braut kommt Erquickung, kommt Wasser des Lebens. Wer da will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. Hat irgendwas gesagt, was jetzt komisch war, dann sagt mir das. Manchmal passiert mir das ja auch, dass ich was sage, was komisch ist. Hakt bitte ein. Dann hakt bitte ein. So, also Offenbarung 22, Vers 17. Und der Geist und die Braut sagen, komm. Und wer es hört, spreche, komm. Und wen dürstet, der komme. Wer da will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. Also, der Heilige Geist zusammen mit einer Gemeinde in Einheit ist, dann fließt Wasser des Lebens. Und jetzt nehmen wir nochmal Offenbarung 21 uns vor, in Vers 1 bis 4. Und speziell der Vers 3, da steht, und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen. Was ist das Zelt Gottes in der Offenbarung? Das neue Jerusalem. Was ist das neue Jerusalem? Die Braut bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und das ist die Gemeinde. Laut Epheser 5, wo Paulus offenbart, ich deute das Geheimnis auf Jesus Christus und seine Gemeinde. Und nun, lasst uns mal Epheser 2, Vers 22 aufschlagen. Ich lese schon mal ab Vers 19, weil das dazugehört. Epheser 2, ab Vers 19. So seid ihr nun nicht mehr Fremde und Nichtbürger, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus selbst Eckstein ist. In ihm zusammengefügt wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn. Und in ihm werdet auch ihr mit aufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Das ist einer der grundlegendsten Verse für die Berufung einer Gemeinde. Das ist auch das, was wir hier in Zwickau verinnerlichen und immer wieder auch wiederholen vor uns selbst. Wir sind berufen, dass wir eine Behausung Gottes sind. So wie das neue Jerusalem, das aus dem Himmel wie eine geschmückte Braut herabkommt. Das gleiche Bild verwendet auch hier Paulus. Wir sind ein heiliger Tempel für den Herrn, in dem er wohnen möchte. Eine Behausung Gottes im Geist. Das heißt, wir sind Die Gemeinschaft der Heiligen, eine Gemeinde am Ort, eine Lebensgemeinschaft am Ort, ist ein Wohnort für den Herrn. Und dieser Wohnort für den Herrn ist durch den Heiligen Geist gewirkt. Unter anderem deshalb ist es nötig, dass jeder Baustein, jedes Glied an seinem Leib im Heiligen Geist getauft ist. In ihm zusammengefügt wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn. Und in ihm werdet auch ihr mit aufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geist oder durch den Heiligen Geist. Also unsere erste Bestimmung als Gemeinde ist es, dass Jesus in unserer Mitte wohnt. Deshalb muss auch unsere erste Ausrichtung darauf sein, dass wir fragen, Herr, was gefällt dir? Weil derjenige, der wohnt, hat das Recht, seine Wohnung so einzurichten, wie sie ihm gefällt. Und wir sind auch an dieser Stelle, glaube ich, recht schnell dabei, dass wir das sagen, na klar, Jesus soll seine Wohnung einräumen, wie er will. Außer es betrifft Veränderungen, die ich haben und tun muss. So sind wir gestrickt. Und an dieser Stelle beginnt es, unser Fleisch zu töten. Und das muss sein. Ihr kennt doch bestimmt den Vers im Hebräerbrief, da steht, dass wir nach der Heiligung streben sollen, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Und ein Leben in einer Lebensgemeinschaft, was die Gemeinde ist, fordert einen Prozess von Heiligung heraus oder es kracht. Eins von beiden. Entweder diese Gemeinschaft lebt einen Prozess von beständiger Veränderung oder sie fliegt auseinander. Und da wir ja vom Wort Gottes her wissen, dass Jesus genau das beabsichtigt, er möchte, dass unsere Herzen verändert werden. Er möchte, dass die Dinge in unserem Herzen, von unserer alten Natur sind, er will die nie lassen, weil sie ihm nicht gefallen. Und weil er weiß, dass uns das schadet. Deswegen lässt er es zu, dass in einer Gemeinschaft, wo alle mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, auch die negativen Dinge logischerweise aufgedeckt sind. Und zwar nur zu dem einen Zweck. Es hilft uns, dass wir in Heiligung leben. Und Gottes Wort sagt, ohne Heiligung sehen wir den Herrn nicht. Also lass uns das als Motivation nehmen, all diese Prozesse, die damit verbunden sind, dass wir in Gemeinschaft leben. Dass wir sehen, das ist die ultimative Hilfe von unserem Herrn, in Heiligung zu leben. Es macht uns bewusst, dass was nicht hinhaut. Und nicht, damit wir es bitte schwer haben miteinander, sondern damit Jesus ein Werkzeug hat, mit dem er unser Herz berührt. Wo er uns Ansporn gibt, dass wir Veränderung suchen bei ihm. Und am Ende kommt uns das zugute, weil wir werden den Herrn sehen. Wenn wir den Prozess nicht gehen wollen, steht es in Frage, ob wir den Herrn sehen. Wenn wir den Prozess von Heiligung nicht gehen wollen, steht es vom Wort Gottes her in Frage, ob wir den Herrn sehen. Weil Gott sagt, strebt nach der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Weiß denn eigentlich von euch jemand den Bibelvers, wo da steht? Ich habe den nämlich nicht rausgesucht. Ich tippe auf Hebräer. Allein die Vorstellung, dass mein Leben vor jemand anderes offenbar wird, das zwickt. Und das ist eine Hilfe, dass wir verstehen können, sagen, okay Herr, ich will das niederlegen, ich will die Masse... Im Hebräer 12, Vers 14 steht das.
Mit allem Nach und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird.
Ja. Nochmal zur Wiederholung. Jagt dem Frieden mit allem nach und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Und achtet darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide, dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprosse und euch zur Last werde und durch sie viele verunreinigt werden und so weiter. Also jagt dem Frieden mit allem nach und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Ein Leben in Gemeinschaft fordert einen Prozess von Heiligung heraus oder es geht zu Ende, dass man in Gemeinschaft lebt. Es gibt nur diese zwei Möglichkeiten. Und ich habe mir das so, für mich war das so ein plastisches Bild, dass das Leben in Gemeinde ein Katalysator ist für unsere Herzensveränderung. Zum einen bewahrt es uns vor Entmutigung. Leben in Gemeinde und in Gemeinschaft bewahrt uns vor Zweifel, vor Unglauben. Wir stärken uns einander im Glauben. Im Wort Gottes steht häufig, lehrt und ermahnt und ermuntert euch gegenseitig. Zum Beispiel, solange es heute heißt, im Hebräerbrief. Oder Mit aller Weisheit lehrt und ermahnt euch gegenseitig im Kolosserbrief. All diese positiven Dinge, all diese ermutigenden Dinge brauchen das Leben in Gemeinschaft, sonst findet es einfach nicht statt. Und genauso kommen auch die negativen Charaktereigenschaften einfach zutage, wenn wir in Gemeinschaft leben. Und ein Katalysator in der Technik, ich würde euch freuen, mal um Entschuldigung für den Ausflug in die Technik, aber vielleicht habt ihr da auch viel mehr Fachwissen.
Ich denke, es ist ein Beschleuniger.
Es ist ein Beschleuniger. Und zwar müsst ihr euch vorstellen, zwei Substanzen sollen miteinander zu einem anderen Stoff werden. Und wenn man die zusammenkippt, passiert nichts. Tut man da einen dritten Bestandteil rein, fangen die plötzlich an, miteinander zu reagieren und es entsteht etwas Neues. Und Jesus möchte, dass unser Herz verändert wird. Jesus möchte, dass wir erneuert werden in unserem Sinn, in unserem Denken. Jesus möchte, dass wir ein Leben der Heiligung leben. Und ohne eine gewisse Herausforderung packen wir das nie an. Das meine ich mit Katalysator. Dass wir in Gemeinschaft leben, fordert uns heraus, Dinge in unserem Leben anzupacken, die ruhen bleiben würden, die ohne Veränderung bleiben würden, wenn sie nicht herausgefordert werden würden. Weil wir von Natur aus träge sind. Und so wie manche chemischen Reaktionen nicht stattfinden, weil sie träge sind, brauchen sie einen Bestandteil, der die plötzlich ermuntert, miteinander zu reagieren und es entsteht was Neues. Ein bekanntes Beispiel ist der Abgaskatalysator im Auto. Dort entstehen bei der Motorverbrennung nicht nur Kohlendioxid und Wasser, sondern noch ein paar andere giftige Verbrennungsprodukte. Deswegen hat man etwas erfunden, wo diese Abgase durch eine Röhre strömen, die mit bestimmten Metallen beschichtet sind, so ganz viele kleine Kanälchen. Und wenn die da dran vorbeiströmen, machen die nochmal eine Reaktion und verbrennen weiter. Und am Ende kommen weitestgehend gereinigte Abgase raus. Zum Beispiel gibt es Kohlenmonoxid, ist ein unvollständig verbranntes Gas, was giftig ist. Das wird weiter verwandelt zu Kohlendioxid. Und verschiedene andere schädliche Abgasbestandteile werden in einem Katalysator zur Reaktion angeregt, reagieren weiter mit Sauerstoff und miteinander und am Ende kommen Kohlendioxid, Wasserdampf und noch so ein bisschen was raus. Ist ja nicht vollständig rein. Beim Dieselauto kommt noch ein bisschen Ruß mit raus, ein bisschen Feinstaub und so weiter. Aber der Prozess, der abläuft, ist, es werden Substanzen zur Reaktion miteinander gebracht, die nicht miteinander reagieren würden ohne den Katalysator. Und unsere eigene Natur wird zu der Reaktion gebracht, dass sie herausgefordert wird, offenbar werden muss, damit sie ans Kreuz Jesu kommt, damit unser Herz verändert wird durch die Gemeinde. Ohne Leben in Gemeinschaft bleibt es einfach unentdeckt. Und all das Gift in unserer menschlichen alten Natur kommt nicht zur Verarbeitung, kommt nicht zur Reinigung. Es findet keinen Prozess von Heiligung statt, oder es ist viel schwerer, wenn wir uns allein mit dem Wort Gottes beschäftigen. Und wenn wir den Herrn allein suchen, finden wir den Herrn, werden vom Wort Gottes gestärkt und so weiter. Aber in unser aller Leben gibt es Bereiche, die wir selbst nicht korrekt einschätzen können. Aber durch das Leben in Gemeinschaft beobachten andere in mir Dinge, die ich selbst nicht sehen kann. Und diese Dinge sind wie giftige Abgase, die sind mir selbst schädlich. Und die behindern meine Nachfolge Jesus hinterher, auch wenn ich das selbst nicht bemerken würde. Aber das Leben in Gemeinschaft lässt es hervorkommen, lässt es offenbar werden und es kann bearbeitet werden. Was da stattfindet im Abgaskatalysator ist ein chemischer Prozess. Und kennt jemand den Spruch, zwischen uns stimmt die Chemie? Ja? Den Spruch kennt man natürlich auch andersrum, ich weiß schon. Ja, und dieser Prozess, dass unsere Herzen verändert werden, der ist notwendig. Im Wort Gottes steht, findet dieser Prozess nicht statt, dann sehen wir den Herrn nicht. Die Gefahr besteht.